wieder alle zusammen sein können. Wie ist es euch in dieser Zeit ergangen, als wir uns nicht treffen durften? Viele haben mir erzählt, wie sehr ihnen die Gemeinschaft gefehlt hat. Viele haben mir gesagt, sie warten darauf, dass wir endlich wieder zusammenkommen dürfen. Aber jemand hat auch erklärt, eigentlich fehlt mir nichts, wenn wir uns am Sonntag nicht treffen können. Das hat mich ziemlich schockiert und ist letztlich zu dem Anstoß für meine Predigt heute geworden. Seit der Zeit des Königs Davids befand sich das Heiligtum des Volkes Israel in Jerusalem. Zunächst als Zelt, die Stiftshütte, und seit Salomo für etwa 400 Jahre lang der erste Tempel. Für einen gläubigen Juden gab es nichts Schöneres, als zu den jährlichen drei großen Feiertagen nach Jerusalem zu kommen und dort das Fest im Angesicht Gottes zu begehen. In diesen Tagen fieberten sie förmlich entgegen und ich habe mir versucht vorzustellen, was dem heute entsprechen würde. Ist das so etwas wie die Fußballweltmeisterschaft oder der Urlaub? Ich glaube, das trifft es alle irgendwie nicht richtig. Vielleicht kommt noch die eigene Hochzeit dem am nächsten, aber die erlebt man nur einmal, während die Feste sich jährlich wiederholten. Und wenn sie zum Fest hinaufgezogen sind, so lesen wir das in der Bibel, das hängt damit zusammen, dass Jerusalem im Bergland höher lag als viele andere Orte im Land, dann wurde zunächst das Notwendige zusammengepackt und die Wanderung ging los. Da damals keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung standen, dauerte so eine Wallfahrt meistens viele Tage. Und je weiter weg sie wohnten, umso früher zogen sie los. Und unterwegs gesellten sich in den verschiedenen Orten immer mehr Menschen zu diesem Zug hinzu. Und sie hatten eine fröhliche Gemeinschaft miteinander und sie sangen und sie lobten Gott. Ihr erinnert euch vielleicht, in Lukas 2 ab Vers 41 bekommen wir so ein bisschen etwas von so einem Zug mit. Das war, als die Eltern Jesu erst nach einem Tag merkten, dass ihr Sohn offensichtlich in Jerusalem zurückgeblieben war. So eine Gemeinschaft war das, in der sie einfach miteinander alles Mögliche besprochen haben. Wenn die Festpilger sich Jerusalem näherten, mussten sie nur zunächst noch, vor allen Dingen, wenn sie vom Osten herkamen, durch unwirtliche Felstäler ziehen, bevor sie dann über die letzte Bergkuppe kamen und die Stadt mit dem überragenden Tempel vor sich liegen sahen. Und dann brachen sie vor Dankbarkeit in Jubel über ihren Herrn aus und sangen Loblieder, wenn sie in die Stadt eingezogen sind. Einer der schönsten Psalmen der Bibel beschreibt so eine Reise zum Heiligtum in Jerusalem. Und wenn ich jetzt gleich den Text vorlese, können wir die Gefühlsregungen der Juden nachempfinden. Ihre Sehnsucht nach Jerusalem kommen zu können. Der anstrengende Weg, aber auch das Wirken Gottes, wenn sie ihm näher kamen. Und schließlich das Überwältigtsein, wenn sie bei Gott angekommen waren. Ich lese Psalm 84. Ein Psalm der Korahiten. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, darein sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen und dich loben, immer da. Wohl den Menschen, die ihre Stärke in dir finden und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen durchs dürre Tal und es wird ihnen zum Quellgrund. Ja, mit Segen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, bis sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Gutes versagt er denen, die in der Wahrheit wandeln. Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der dir vertraut. Wenn wir den Psalm zunächst im Zusammenhang mit den damaligen Wallfahrten sehen, zeigt er drei Abschnitte. Die Sehnsucht derer, die fern waren, die Erfahrung, wenn sie unterwegs waren und das Bekenntnis der Pilger, wenn sie angekommen sind. Schauen wir uns diese drei Szenarien noch einmal an. In den Versen 2 bis 5 kommt die Sehnsucht eines Menschen zum Ausdruck, der weit weg vom Heiligtum leben muss. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, darein sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die dich loben immer da. Dieses Fernsein von dem Ort, an dem Gott zugesagt hatte, damals bei den Menschen zu wohnen, das hat bei den Juden sehr starke Gefühlsreaktionen ausgelöst. Ihre Seele schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Man kann sich das so vorstellen, der Psalmist, wahrscheinlich hat er so den Kopf auf die Hände gestützt und den Blick verträumt in die Weite gerichtet und ab und zu kam dann so ein Seufzen aus ihm heraus. Wie schön ist deine Wohnung, Herr. So wie die Vögel für sich und ihre Jungen einen Platz gefunden haben, wo sie geborgen sind, so ist dein Tempel für uns. Wie gut haben es die, die dort wohnen können und die jeden Tag bei dir sein und dich immer loben können. Gibt er sich dabei nur irgendwelchen Vorstellungen hin, die die Erinnerung vergoldet hat? Oder hat er wirklich einen Grund, so zu seufzen, sich zu sehnen? Die Bibel berichtet, dass Abertausende von Juden so gedacht und es erfahren haben mussten. Denn die Festgemeinschaften in Jerusalem, die Opfer für die Befreiung von ihrer Schuld, die sie dort erfuhren, erfüllte ihr Herz in einer Weise, sodass sie Monate davon zehren konnten. Und deshalb machten sich die Israeliten immer wieder auf den Weg. Und das war damals kein einfaches Unterfangen. Um vor Gott in Zion zu erscheinen, waren sie auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und in diesem Bewusstsein kommt im zweiten Textabschnitt zum Ausdruck, Vers 6 bis 9, wohl den Menschen, die ihre Stärke finden und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen durchs dürre Tal und es wird ihnen zum Quellgrund. Ja, mit Segen bedeckt es der Frühling. Sie gehen von Kraft zu Kraft, bis sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Der Psalmist bekennt, dass die Menschen, die von Herzen Gott nachwandeln, in ihm Stärke gefunden haben. Selbst in den vertrockneten Tälern, wo man eigentlich nicht überleben konnte, sprudelten für sie Quellen hervor. Und zu ihrem Segen ist Regen gefallen. Die Auswirkungen davon, dass sie Gott folgten, stehen im Vers 8. Sie gehen von Kraft zu Kraft, bis sie erscheinen vor Gott in Zion. Für das Volk Gottes war das kein frommes Ritual, sich vor oder während der Reise an Gott zu wenden. Das war ihre alltägliche Erfahrung. Sie wussten, sie lebten davon, dass sie den Beistand Gottes hatten. Deshalb betet auch der Psalmist, als er sich auf den Weg macht, Herr Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Im Tempel angekommen, galt das erste Gebet dem König, den Gott ihnen als Schutzschild gegen die Feinde gegeben hat und der für dieses Amt gesalbt worden war. Dafür stand in Vers 10, blicke doch, o Gott, auf unseren Schild, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Warum war eigentlich Jerusalem und der Tempel so bedeutungsvoll für die Israeliten? Weil eine so große gleichgesinnte Menschenmenge ein erhebendes Gefühl vermittelt? Weil dort so viele waren und es dort so viel und so gut zu essen gab? weil das Bauwerk so toll war? Wenn es stimmt, dass der Psalm, für den kein Autor genannt ist, von David oder einer seiner Zeitgenossen stammte, dann war das Bauwerk nur ein Zelt und das war sicher nicht besonders beeindruckend. Oder lag es daran, dass der König sich herabgelassen hat und mit seinem Volk zusammen vor Gott getreten ist und Gottesdienst feierte? Ich denke, bei jeder dieser Fragen hätte der Psalmist vermutlich den Kopf geschüttelt. Die eine Erfahrung, die alles andere in den Schatten gestellt hat, ist in der zweiten Hälfte von Vers 8 erwähnt. Bis sie erschienen vor Gott in Zion. Es ist für uns Jünger Jesu kaum nachvollziehbar, was das für einen Juden bedeutet hat. Denn seit dem Empfang des Heiligen Geistes können wir jederzeit und überall Gott begegnen. Für die Juden war die Begegnung mit Gott räumlich festgelegt. Es war da, wo die Bundeslade stand, wo der Tempel stand. Dort konnten sie vor Gott treten, dort hörte er, dort vergab er ihnen ihre Schuld und dort sprudelte sein Segen im Überfluss. Vor die Entscheidung gestellt, wo sie lieber sein möchten, konnte der Psalmist eine eindeutige Antwort geben. Vers 11. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst oder woanders 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Selbst die Vorhöfe des Tempels und die Eingangsschwelle zum Tempel mochte er nicht gegen die Gemeinschaft mit Gottlosen eintauschen. Das ist eine klare Entscheidung zwischen drinnen und draußen. Was hat er dafür aufgegeben, dass er sich für drinnen bei Gott entschieden hat? Ein Leben in Saus und Braus? Nirgendwo feiert man rauschendere Feste als in den Zelten der Gottlosen oder den Zelten des Frevels, wie Martin Buber den hebräischen Ausdruck hier übersetzt hat. Auf was hat der Psalmist verzichten müssen? Auf vorzügliche Geschäftskontakte? Auf den Beistand und Unterstützung der Menschen, die sich von Gott fernhielten? Sie würden sich nicht mehr für ihn einsetzen, wenn er was braucht, denn er hatte sich ja von ihnen zurückgezogen. So könnte man die Entscheidung sehen. Aber diese Sicht entspricht nicht der Wirklichkeit. Er hat keine wirklichen Vorteile gegen Nachteile eingetauscht. Der Psalmist stand hier vor Gott und konnte die Wahrheit sehr wohl erkennen. Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Gutes versagt er denen, die in der Wahrheit wandeln. Das, was er von den Gottlosen bestenfalls in unvollkommener Weise erhalten hätte, empfängt er von Gott verlässlicher und in vollkommener Weise. Gott versagt ihm nichts, was gut für ihn ist. Ruhm und Ansehen? Gott gibt ihm Ehre. Wer könnte das überbieten? Vor Gott findet er Gnade. Bei welchem Menschen könnte er sich darauf verlassen? Und wenn er in eine schwierige Situation kommt, dann kann er auf die Zusage seines Schöpfers vertrauen, er wird ihm Sonne und Schild sein. Und diese Bilder, Sonne und Schild, stehen dafür, dass er Sonne erleben wird und Kraft bekommt und Hilfe und Schutz haben wird. Das ist das Schild. Diese gebündelten Zusagen Gottes machen uns klar, dass er tatsächlich die bessere Wahl getroffen hat, als er gesagt hat, drinnen. Selbst wenn er seine Entscheidung nicht hätte davon prägen lassen, dass er vor seinem Gott stehen kann, hätte er schon aus purem Egoismus nicht besser sich entscheiden können bei dem Angebot. Und so ist es nur folgerichtig, wenn er den Psalm mit dem Bekenntnis in Vers 13 abschließt: Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der dir vertraut. Den Tempel gibt es nun schon fast 2000 Jahre lang nicht mehr. Und wie ich vorhin erwähnt habe, brauchen wir auch keinen Tempel, um Gott begegnen zu können. In Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 23 und 24 hat Jesus gesagt: Die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Was für eine Botschaft hat dann dieser Psalm für uns? Einige Ausleger sagen, das sei das Leben eines gläubig gewordenen Menschen, das da erkennbar wird. Sobald er Gott kennengelernt und in sein Leben aufgenommen hat, bricht in seinem Herzen dieses sehnsüchtige Ahnen auf, das in den Versen 2 bis 5 beschrieben ist. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich dort in der Ewigkeit beim Vater angekommen zu sein. Keith Green, ein bekannter christlicher Sänger, hat einmal in einem Konzert über das, was wir erwarten können, Folgendes gesagt. Gott hat diese Welt in 6 Tagen erschaffen. Ich weiß nicht, ob es wirklich 6 Tage waren, wie einige Theologen das sagen, aber eines weiß ich ganz gewiss. Jesus hat gesagt, dass er hingeht und uns Wohnungen bereitet und dann wiederkommt, um uns abzuholen. Und wenn Gott für die ganze Schöpfung 6 Tage gebraucht hat und er jetzt schon fast 2000 Jahre an unseren Wohnungen baut, dann wird das, was wir hier haben im Vergleich zu dem, was wir bekommen, nichts anderes hier sein als ein Leben in der Mülltonne. Inzwischen weiß er es ganz genau, wie das sein wird, denn er ist leider sehr früh schon bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Verse 6 bis 9 beschreiben dann unser Leben in diesem sprichwörtlichen Jammertal diesseits der Ewigkeit. Im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit ist das tatsächlich hier öde und unfruchtbar. Der Kontrast ist aber garantiert noch viel größer im Vergleich zu den trockenen und felsigen Tälern, durch die man hindurchziehen müsste, wenn man vom Jordan herunter, unten herauf nach Jerusalem gezogen ist. Aber für uns heute gilt genauso wie damals für den Psalmisten, durch unsere Verbindung mit Gott wird dieses dürre Land auch für uns zum Quellgrund und es wird Frühregen regnen, der uns ja, wohltut. Und am Ende unseres Lebens werden wir vor Gott stehen und das Angesicht seines Gesalbten, des Christus, sehen und in seiner Gegenwart leben. Diese Gewissheit hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen in unserem Leben und für den Weg auf dem Weg zum Ziel. Wir könnten nun den Psalm Vers für Vers durchgehen und herausarbeiten, wie für uns der Psalm eine Motivation auf unserem Weg sein kann und uns auferbauen kann. Ich möchte heute aber lieber einen Punkt herausgreifen und vertiefen, der uns anregen kann, unseren eigenen Glauben an dem des Psalmisten zu überprüfen und von dem Herrn einige Anregungen für die nächsten Schritte im Glauben zu empfangen. In dem Psalm 84 wird zweimal von Vorhöfen gesprochen, Vers 3 und Vers 11. Was entspricht den Vorhöfen bei uns heutzutage? Ist es die stille Zeit oder das Bibelstudium? Da fühlen wir uns Gott oft besonders nah. Kann sein. Aber wenn wir im Alten Testament nachlesen oder überhaupt in der Bibel nachlesen, werden wir feststellen, dass die Israeliten in den Vorhöfen des Tempels zur Gemeinschaft zusammenkamen. Dort aßen sie ihren Anteil des Opfers, dort spendeten sie für den Tempel und dort durften auch die Heiden zum Beten hinkommen. Dort lehrte Jesus das Volk und nach Pfingsten taten das die Apostel. Ich denke, damit bekommen wir einige Argumente, dass wir Vorhöfe für uns durch Gemeinde im Sinne von Orten, in denen wir Gemeinschaft haben, ersetzen können. Zumal in der Apostelgeschichte 2,46 steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Das war in den Vorhöfen. Damit hören sich die Aussagen des Psalms in Vers 3 und 11 ganz schön provozierend an. Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach der Gemeinde des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Und denn ein Tag in deiner Gemeinde ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Entspricht das deiner Einstellung zur Gemeinde? Sehnt sich ja, schmachtet deine Seele nach der Gemeinde des Herrn? Wenn wir an Gemeinde denken, dann meldet sich sehr oft der Versucher in unseren Gedanken und dann zieht er so ein dickes Buch aus der Tasche, schlägt das auf und sagt, ja, ach richtig, Gemeinde. Ich erlaube mir, dich an Bruder X und Schwester Y zu erinnern, die haben sich dir gegenüber ganz schön unchristlich verhalten. Und der letzte Gottesdienst, war der nicht zu lang? Und die Predigt hat überhaupt nichts gegeben. Und der Bruder Z, für den sie wie auf den Leib geschrieben war, der war nicht mal da. Und. Wir stehen in der Gefahr, dass wir uns so massiv mit unvollkommenen und nicht unseren Erwartungen entsprechenden vollstopfen lassen, dass der Blick auf Jesus dabei völlig verstellt wird. Wie lange lassen wir uns auf diese Weise noch in eine Sackgasse führen? Die alttestamentliche Gemeinde war doch kein bisschen vollkommener als die neutestamentliche. Erinnert ihr euch noch an den Vorhof im Tempel zu Zeiten Jesu? Jesus hat die Peitsche genommen und hat die Händler daraus getrieben. Und doch hat der Psalmist so positiv von diesem Ort gesprochen. Der Grund dafür liegt darin, dass sich die Israeliten von der Gegenwart Gottes mehr haben beeindrucken lassen als von menschlichen Schwachheiten. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen und lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Das Privileg, jederzeit und an jedem Ort mit Gott in Verbindung treten zu können, obwohl wir davon wahrscheinlich viel zu wenig Gebrauch machen, hat dazu geführt, dass wir gegenüber der Vorstellung abgestumpft sind, dass wir in der Gemeinschaft der Gläubigen Gott in einer besonderen Weise begegnen können und sollen. Aus meiner Sicht stellt dieser Psalm eine Herausforderung dar, unser Denken an der Gemeinde wieder viel mehr mit Gott zu verbinden und der persönlichen Begegnung mit Gott als mit Unvollkommenheiten und Schwachheiten, die wir je nach unserer Prägung im Gemeindeleben entdecken können. Ohne dass ich jetzt ein Handzeichen sehen möchte, aber wer von euch ist denn heute Morgen mit der Erwartung hier in den Gottesdienst gekommen, dass er eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, seinem Herrn, haben wird? Ich bin einmal in einer Evangelisation in einer Gemeinde gewesen und habe während dieser Woche dort die Nähe Gottes mit einer Deutlichkeit und Gewissheit gespürt, wie ich sie vorher nicht gekannt habe. Ich glaube, ich hätte während der Zeit völlig auf Schlaf und Essen verzichten können. So erfüllt war ich von der Wirksamkeit Gottes. Seitdem verstehe ich, was der Vers 3 meint. Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Dass ich diese Erfahrung machen durfte, lag aber nicht daran, dass diese Gemeinde anders gewesen wäre als unsere. Es lag auch nicht daran, dass Gott sich für diese Evangelisation extra von seinem Thron herabbegeben hat, um diese Versammlung mit einer besonderen Gegenwart zu beehren. Diese Erfahrung mit meinem Herrn lag einzig und allein darin, dass ich mich in dieser Zeit peinlich genau von Sünden reingehalten habe, mein Gehorsam gegen Gott über alles andere gestellt habe und mich von nichts habe ablenken lassen. Wir sind leicht versucht, solche Erfahrungen als etwas Besonderes herauszustellen. Als ich einmal im Gespräch mit dem Herrn zu ihm gesagt habe, ich wünschte mir das in unserer Gemeinde, du öfters mal uns Zeit deiner Nähe schenken würdest. Da hatte ich den Eindruck, dass Jesus mich etwas traurig anlächelte und antwortete, ich bin immer so nah, nur ihr, du interessierst dich gar nicht dafür. Ihr habt das sicher auch schon erlebt, dass ihr nach einer Versammlung mit anderen gesprochen habt und gehört habt, das war ein toller Gottesdienst, ich bin so richtig gesegnet worden. Und du hast dich selbst gefragt, wie denn, wo denn? Ich habe nichts davon gemerkt. Es war der gleiche Gottesdienst. Und trotzdem hatte er zwei so unterschiedliche Wirkungen. Und das lag nicht am Thema, um das es ging, sondern an der unterschiedlichen Erwartung, an den unterschiedlichen Sehnsucht, Gott begegnen zu wollen. Was willst du heute in diesem Gottesdienst erleben? Wem willst du begegnen? Lasst uns heute aus dieser Predigt eine Herausforderung mitnehmen, nämlich, dass wir den Herrn in der Gemeinschaft der Gläubigen in einer Weise erfahren wollen, die unsere Seele satt macht. Lass uns erwarten, dass uns die Gemeinschaft mit Gott und miteinander neu ausfüllt, sodass wir die Auswirkungen im Alltag, der morgen wieder beginnt, erfahren. so wie der Psalmist sie bildhaft formuliert hat. Sie gehen durchs dürre Tal und es wird ihnen zum Quellgrund. Ja, mit Segen bedeckt es der Frühregen. Lasst uns festhalten, dass wir dies erwarten können, denn der Herr ist ja wirklich da. Jesus selbst hat es uns in Matthäus 18, Vers 20 bestätigt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Jesus lässt sich von niemandem abhalten, hier zu sein. Es liegt nur an uns, ob wir ihn sehen. Wir, du und ich. Wir können allerdings auch die Augen davor verschließen. Kommen wir zu einem letzten Gedanken, Vers 11. Denn ein Tag in deiner Gemeinde ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Wir sollten diese Aussage nicht nur auf den Gottesdienst beschränken, sondern auf alle Aktivitäten in der Gemeinde oder der Gemeinde beziehen. Wonach entscheidest du dich, ob du in Bezug auf die Gemeinde drinnen oder draußen sein willst? Ende der 50er Jahre habe ich mit meinen Eltern einige Zeit in Heilbronn, ziemlich nah am Stadtzentrum, gewohnt. Und in der Straße, in der wir gewohnt haben, da gab es noch einige Trümmergrundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Schutt war weggeräumt, aber es standen noch etliche Mauern, vor allem die der Keller. Diese Grundstücke waren für uns Kinder ein absoluter Traum zum Versteckspielen. Das Betreten war aber verboten. Eigentlich war es gefährlich und es kam auch immer wieder zu Unfällen. Als meine Eltern mitbekommen hatten oder erfahren hatten, dass ich auch dort gewesen bin, haben sie mir es verboten. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich nicht nur einmal auf den Treppenstufen vor unserem Haus saß und meine Freunde kamen und sagten, wir gehen Versteckspielen, kommst du mit? Da saß ich nun. Ich wusste, meine Mutter hat es mir verboten. Sage ich einfach, dass ich nicht mitkomme, weil es mir verboten ist, egal was die Kameraden sagen, oder gehe ich trotzdem? Das geht so dann, die Gedanken gehen so hin und her. Das Verbot, die Mutter, das schlechte Gewissen auf der einen Seite und der Gruppenzwang, das Abenteuer, die Freude am Versteckspielen und die Tatsache, dass bisher ja bei uns noch nie jemand verunglückt ist, auf der anderen Seite. Soll ich nachgeben, weil ich nicht als Feigling, als Muttersöhnchen oder Ähnliches dastehen will? Ich denke, wir kommen immer wieder in ähnliche Entscheidungssituationen, auch was die Gemeinde betrifft. Allerdings steht hier den verlockenden Angeboten der Welt um uns herum keine Verbote Gottes gegenüber, sondern Einladungen. Einladungen, mit Gott und den Geschwistern Gemeinschaft zu haben, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei Einsätzen, Gebetsabenden, Hauskreisen, Freizeiten und was wir sonst noch alles an Angeboten in der Gemeinde haben. Damit wir uns recht verstehen, ich sage hier keinesfalls, dass es von übel ist, wenn wir einen Anlass in der Gemeinde nicht wahrnehmen. Gott will nicht, dass wir wie die Pharisäer und Schriftgelehrten Ordnungen und Gesetze um ihrer selbst willen befolgen. Gott will uns in und durch die Gemeinde beschenken und reich machen. Es geht vielmehr darum, festzustellen, wohin wir uns mehr gezogen fühlen, wie wir unsere Prioritäten setzen. Die Frage ist, bin ich mit dem Herzen drinnen oder draußen? Erwarte ich und freue ich mich darauf, Gott zu begegnen, wenn ich in die Gemeinde komme? Oder vergleiche ich nur das Programm, das die Geschwister mir hier bieten, mit dem, was ich bekommen würde, wenn ich draußen mit irgendwelchen Freunden zusammen bin? Verschafft mir ein Wochenendausflug, das Sportereignis oder mein Hobby mehr Befriedigung als der Aufenthalt in einem der Vorhöfe des Tempels Gottes? Wenn du und ich, wenn wir nicht mit der Erwartung in die Gemeinde kommen, dass der Herr hier ist und er uns durch seinen Geist begegnen und an uns seine Wirksamkeit oder durch uns seine Wirksamkeit entfalten will, dann hat in der Tat die Gemeinde oft das Nachsehen gegenüber dem, was die Welt uns zu bieten hat. Das Bekenntnis, denn ein Tag in deiner Gemeinde ist besser als sonst tausend, ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen, kommt von einem Menschen, der die Gegenwart Gottes erfahren hat und von ihm so beeindruckt ist, dass es mehr wiegt als alle anderen Umstände. Die Gegenwart Gottes ist bei uns aber genauso Wirklichkeit, wie sie es damals im Tempel war. Und wenn wir es erwarten und dafür offen sind, dann erfahren wir es auch. Gott ist gegenwärtig. Und in Versammlungen seiner Jünger zu sein, zieht Jesus jedem anderen Ort vor. Das Zugangsrecht zum Heiligtum unseres Gottes hat uns verschieden gemacht von den anderen Menschen. Wir sind fähig, Gott zu begegnen. Und wer ihm begegnet, empfängt immer auch. Und er kann weitergeben, was Gott austeilen will. Ist dir die Zugehörigkeit zu Gott in Fleisch und Blut übergegangen, sodass du zweifelsfrei weißt, wo du hingehörst? Bist du dir gewiss, dass er jetzt hier mitten unter uns ist? Wenn in dir Zweifel aufsteigen, und gegen Zweifel ist zunächst niemand gefeit, weißt du dann, wie du diesem Druck der gottlosen Welt begegnen kannst? Wenn wir in die Gemeinde kommen, um die Gegenwart Gottes und seine Wirksamkeit zu erleben, dann werden wir diese Erfahrung machen und dabei beschenkt werden. Und wir werden uns nicht nur von den Brosamen ernähren müssen, die vom Tisch des Herrn runterfallen. Und es wird in uns die Gewissheit gefestigt werden, dass es gut ist, drinnen zu sein. Der Psalmist hat schon vor 3000 Jahren das gewusst. Er hat sein Bekenntnis in den letzten beiden Versen formuliert. Mein Wunsch ist, dass sich die Gewissheit, die der Psalmist hatte, auch in uns verfestigt. Eine Hilfe für dich ist vielleicht, wenn du die letzten beiden Verse des Psalms abschreibst, selber schreibst, nicht copy-paste, und sie irgendwo hinhängst, wo du sie regelmäßig siehst und sie dir dann immer wieder vorlesen kannst, indem du sie verinnerlichst. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Gutes versagt er denen, die in Wahrheit wandeln. Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der dir vertraut. Amen. Herr Jesus, danke, dass wir dieses Privileg haben, dass du hier bist, dass du jetzt hier bei uns in dieser Gemeinschaft bist. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass heute keiner aus diesem Gottesdienst herausgeht und dabei nicht vorher deine Nähe gespürt zu haben, von dir berührt worden zu sein. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du jeden Einzelnen hier und auch die, die zu Hause zuschauen, dass du uns jetzt berührst, dass wir spüren bis in den Körper hinein, dass du da bist, dass du uns wohltust. Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, dass du uns Nöte oder Bedürfnisse, die wir haben, uns erfüllst jetzt, dass du uns satt machst mit deiner Gegenwart. Herr, ich weiß, dass du das tun kannst, dass du das tun willst, und berühre uns jetzt, dass wir uns, jeder von uns, sich für dich öffnet, dass du Eingang findest, dass wir die Augen unseres Herzens aufmachen, damit wir empfangen und dass wir sehen, ja, wir sind drinnen. Danke, Herr. Amen.